Nachdem die Tour de France der Herren zumindest im Kampf um das gelbe Trikot bereits entschieden scheint, haben wir uns den Höhentrainingslager der Damenteams angeschlossen, um die noch unveröffentlichten Startlisten ausfindig zu machen. In unserer kurzen Abwesenheit ist Remco zum Bergfahrer und auf eine komische Art und Weise sogar sympathisch geworden. Und Jonas Vingegaard ist nach Sturz und Verletzung ganz aus dem Rennen. Stürze, Hitze, der Kampf ums weiße Trikot und Spannung innerhalb der Teams sorgen neben nächtlichen Dopingkontrollen für Schlaflosigkeit. Wir können kaum abwarten, was die neuen Etappen der Tour de France Femme avec Swift bringen. Gossip, Drama und ganz großen Sport. Für weitere Wochen Radsport vom Feinsten. Willkommen im Besenwagen Femme, der Radsport-Podcast powered by Morten. Mein Name ist Tanja Ehrert und mir gegenüber sitzt
Lynn Teutenberg.
Hallo Lynn.
Hallo Tanja.
Ja, da habe ich einfach mein Intro nicht zu Ende geschrieben. Ja, also mittendrin zumindest.
Kurzer Aussetzer.
Kurzer geistiger Aussetzer. Du sitzt hier im Team-Jersey, hast deinen Ruhetag trotzdem auf dem Rad verbracht, damit du hier keinen Parkplatz suchen musst.
Ja, nachdem ich jetzt die letzten Male hier 20 Mal im Kreis gefahren bin um deine Wohnung, dachte ich, komme ich heute wieder mal im Fahrrad.
Ja, man muss sagen, Deutz ist nicht das entspannteste Pflaster zum Parken. Aber es gibt gute Neuigkeiten. Es sollen noch mehr Bäume abgeholzt werden, dann gibt es wieder mehr Parkfläche.
Highlight. Der Weg ist ganz nett hier. Ich fahre dann so am Rhein entlang, deswegen ist dann schon okay. Kann ich das ganz gut verbinden.
Und du kommst ja aus dem Land des Radsports gerade zurück und bist halt deshalb froh, wahrscheinlich in Köln wieder auf normalen Straßenrad zu fahren.
Richtig, richtig. Wobei Kölner Radwege sind jetzt auch kein Highlight.
Das stimmt, aber im Vergleich zu belgischem Pflasterstein manchmal schon. Du kommst nämlich gerade zurück von der Baloise Ladies Tour.
Genau, gestern Abend wieder nach Hause gekommen.
How was it?
Gut, also wir hatten am ersten Tag direkt kleinen Downer mit dem Team, also am zweiten Tag. Erster Tag war Prolog, der lief eigentlich ganz gut für alle. Ist nichts, worauf also ich mich zum Beispiel jetzt krass fokussiert hatte, aber dann mit unserer Teamkollegin Sandrine Tass, mit der wir auf GC fahren wollten letzte Woche, lief es alles ganz gut. Und dann ist die direkt aber leider in der ersten Etappe gestürzt im Finale. Ich bin noch gerade so drumherum gekommen, Gott sei Dank. Aber die ist leider gestürzt und dann auch so schwer, dass sie dann nicht mehr weitergefahren ist. Und da mussten wir ein bisschen umstrukturieren die Woche, konnten da dann nicht mehr so wirklich ums GC fahren. Haben dann mit Katrin Leclerc versucht, halt gute Ergebnisse im Sprint zu fahren. Ich hatte einen kurzen Ausflug in der Spitzengruppe mit Franzi. Das war schön. Hatten wir einen schönen Tag. Twins together wieder.
Back in Belgium. Ich wollte gerade sagen, so ging es ja dieses Jahr schon los und jetzt geht es auch so weiter.
Genau. Nee, da hatten wir eine gute Zeit auf jeden Fall. Und trotzdem dem Ausfall von Sandrine haben wir da, glaube ich, als Team auch ganz gut dann noch die Kurve gekriegt und mit Top-10-Ergebnissen für Katrin dann da trotzdem eine gute Woche gehabt.
Ja, und man muss ja auch sagen, das Podium war ja eigentlich immer fast von den gleichen Leuten besetzt. Also es gab ja für andere auch nicht viel zu holen. Man war ja dann schon teilweise überrascht, dass man auf einmal Lotte Kopecky vorne gesehen hat und sich dachte, ach, die fährt auch mit. Warum landet die nicht auf dem Podium? Also irgendwie war es so gebucht von 3 bis 4 Fahrerinnen, die eigentlich immer so die Podien unter sich ausgemacht haben.
Ja, genau. Also ich meine, es ist halt einfach eine sehr sprintlastige Rundfahrt plus den Prolog und das Zeitfahren, was dann auch am Ende das GC bestimmt hat. Und ja, das waren einfach immer die gleichen mit Nienke Veenhoven, Charlotte Kohl und die da vor allem gut waren. Maaike van der Doorn dann jetzt auch wieder vorne in den Sprints eingegriffen, die jetzt so ein bisschen länger raus war wegen Krankheit und so. Das war auch cool zu sehen. Und genau, da haben wir dann das Beste versucht, quasi neben den großen Sprintteams dann Katrin bestmöglich zu unterstützen, dass sie da auch vorne reinfahren kann. Und ja, am Ende Zoe Backstedt im GC durch die Leistung, die sie beim Zeitfahren gezeigt hat, einfach unschlagbar. Und auch sonst, die ist halt super starkes Rennen gefahren. Es haben schon viele Teams versucht, halt auch immer wieder anzugreifen auf den einzelnen Etappen. Die Etappen waren aber auch nicht schwer genug, dass man es wirklich hätte richtig auseinanderfahren können. Es ist dann immer wieder zusammengelaufen. Die einzige Etappe, die es vielleicht hergegeben hätte, war Etappe 2, wo Franzi und ich in der Spitzengruppe waren. da dachte ich auch, okay, wir hatten da einen ganz guten Vorsprung, als wir da in die Kopfsteinpflastersektoren und Steigungen reingefahren sind. Dachte ja, eventuell, wenn es halt hinten losgeht und wir quasi da mit Vorsprung reinfahren und uns einfach eine kleine Gruppe von hinten auffährt, könnte man da gut in der kleinen Gruppe ins Ziel fahren. Aber am Ende hat kein Team so richtig konsequent versucht, das auseinanderzufahren. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil gerade SD-Works, die halt dann im Sprint einfach keine Chance hatten, da ganz vorne einzugreifen, hätte ich schon gedacht, dass sie gerade auf der Etappe von Anfang an versuchen, das Rennen richtig schwer zu machen und da so Fahrerinnen wie Zoe halt einfach zu fordern, weil die hatte auf dem Papier einfach nicht das stärkste Team. Ich meine, die haben super gut gemacht, aber sie hat jetzt nicht von der Grundmannschaft her im Vergleich zu SD-Works so eine starke Mannschaft. Aber ja, ich meine, ich habe es nicht direkt mitgekriegt, weil ich war ja vorne. Aber meine Teamkolleginnen haben auch gesagt, es wurde zwar zwischendurch schnell und die haben halt einzeln angegriffen, aber ich glaube, wenn sie da einfach als Team konsequent halt das Ding hätten versucht, von vorne auseinanderzunehmen, dann hätten sie da eine bessere Chance gehabt.
Ja, das dachte ich nämlich auch, dass man ja, also es kann ja mal sein, dass irgendwie nichts so richtig bei rumkommt, auch bei einem Team wie SD-Works, wenn man dann sagt, okay, man schickt eher bei so einem kleineren, in Anführungsstrichen kleinerem Rennen, ein unerfahreneres Team hin, aber das war ja gar nicht der Fall eigentlich. Und dass man dann so eine Chance nicht nutzt und sagt, okay, wir wollen es mal versuchen, nicht nur mit den Sprintern anzukommen. Ich meine, klar, dass eine Kopecky auch gut sprinten kann, aber wir haben ja über ihre Hochzeitsparty gesprochen. Vielleicht war die auch doch einfach ein bisschen zu ausufernd.
Ja, ist halt auch die Frage, mit was für einem Ziel sie da so wirklich in die Rundfahrt reingefahren sind, wenn sie halt einfach gesagt haben, okay, wir nehmen das hier als Vorbelastung, Training für die Tour-Vorbereitung, um dann nochmal einen guten Reiz zu setzen und gar nicht so direkt jetzt als Ziel das komplett abzuräumen, sage ich mal. Dann passt es ja vielleicht, aber wie gesagt, es wäre so die einzige Etappe gewesen, wo man halt von der Topografie hätte einen großen Unterschied machen können. Und das haben sie meiner Meinung nach nicht gut genug genutzt.
Ja, aber man sieht es ja auch am GC, also wie du sagtest, Backstedt mit ihrem Prolog und mit ihrem Zeitfahren, da dominant auf 1, dominant im Sinne von 22 Sekunden Vorsprung, aber dann halt wirklich die nächsten Platzierungen jeweils um eine Sekunde auseinander, wo man ja sieht, dass solche Rennen dann eben auch mit Bonussekunden entschieden werden und nicht mal rein über die Rennen selber und die Abstände, die man generieren kann. Ja, was ist sonst noch passiert in den letzten 2 Wochen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben?
Ja, es waren viele Bahnrennen,
ja.
Also Europameisterschaft für den Nachwuchs, also U19 und U23 in Cottbus. Und auch erfolgreich für die Deutschen, die U23-Mädels konnten Gold im Vierer holen. Glückwunsch an der Stelle.
Glückwunsch.
An Mesan, Shauna, Magda, Hanna und Pia. Die da echt, die sind seit vielen Jahren, weil die ja alle dann ungefähr gleiche Altersklasse sind, auch in der U19 schon viel zusammengefahren und so. Und hatten echt immer so ein bisschen Finalpech, würde ich sagen, und konnten jetzt dann endlich vor heimischem Publikum den Titel holen. Das hat mich auf jeden Fall dolle gefreut.
Ja.
Und Mesan konnte auch noch Zweite im Omnium werden, da noch eine Medaille mitnehmen. Und ja, die müssen wir ja auch noch mal zweite Mal einladen als Gast.
Das stimmt, haben wir eigentlich gesagt, dass wir sie als Gast hatten, als unser Podcast Fritte war?
Ich weiß gar nicht genau, ob wir das erwähnt hatten.
Ich glaube nämlich nicht.
Genau, nee, da hatten wir auf jeden Fall schon mal eine gute Folge aufgenommen. Da kommt auf jeden Fall dann jetzt noch mal demnächst die Wiederholung. Das sie dann auch eine veröffentlichte Folge kriegt. Genau. Und dann waren jetzt auch noch dieses Wochenende die Derni und Stea EM. Das erste Mal Stea für Frauen auch. Und da konnten wir auch direkt Deutschland dominieren. Romy Kasper gewinnt vor Olivia Schoppe, also Gold und Silber. Und im Derni konnte Lena zum zweiten Mal in Folge auch ihren Titel verteidigen.
Da wir ja, also über Omnium haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen, in der Mieke-Folge über Madison. Das war dann wahrscheinlich in der Folge mit Mesan. Aber für alle, die jetzt Steher-Rennen und Derni-Rennen nicht kennen, wir haben kürzlich eine E-Mail bekommen. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank für das nette Feedback, das wir immer bekommen. Aber ihr dürft natürlich auch gern Kritik äußern und Anregungen. Und eine der Anregungen in der trotzdem sehr netten E-Mail verpackt war, dass wir vielleicht davon ausgehen, dass alle mehr Wissen haben, als sie vielleicht haben. Also ich glaube, es ist grundsätzlich wahrscheinlich schwierig, bei einem breiten Publikum jeden irgendwie abzuholen, weil die einen sagen, wenn man zu sehr, sag ich mal, in die Basics geht, so, ja, ich verstehe doch was vom Radsport, ich muss nicht immer bei dem Kleinsten anfangen. Aber sowas, sage ich jetzt mal, wie Steher- und Dörni-Rennen, was ja schon sehr speziell ist, erklär es doch nochmal für alle, die da draußen vielleicht noch nicht beim Bahnrennen waren, was ihr ja dann bei der DM noch ändern könnt.
Genau. Dörni-Rennen sind quasi, also Dörni-Steher-Rennen sind beides motorisierte Fahrzeuge. das ist quasi, also immer eine Art Mofa, was vorausfährt und die Fahrerin dann oder der Fahrer hinterher. Und da versucht man dann quasi, also ja, das Dörni kann man sich so vorstellen, ja, wie so ein Mofa. Es gibt die mittlerweile mit...
Wie Nils Pollitt.
Wie Nils Pollitt. Nur ohne, also der hat halt keinen Motor und das Dörni hat halt schon einen Motor. Gibt es mittlerweile auch als E, aber ich glaube, da wird noch mit den traditionellen gefahren. Und dann fährt quasi dieses Mofa voraus und die Fahrerin im Windschatten, das heißt, werden halt viel schnellere Geschwindigkeiten einfach erreicht. Und ist aber auch gar nicht so einfach, weil man sich natürlich abstimmen muss, weil der Fahrer oder die Fahrerin auf dem Dörni darf natürlich auch nicht zu schnell fahren, dass er die Fahrerin vom Hinterrad abhängt. Und das Ding ist aber total laut. Dann ruft man halt immer Ho oder Allee, Ho halt für langsamer oder Allee für schneller, weil alles andere, da sich richtig unterhalten, funktioniert halt nicht bei der Lautstärke. Und genau, dann ist es halt einfach auf der Bahn, ich weiß gar nicht, wie viele Runden die fahren. Ich bin noch nie Dörni-Rennen in dem Zuge gefahren oder in dem Ausmaß. Viele nutzen das einfach zum Training. Und genau, dann beim Steher ist es ein ähnliches Gerät, nur dass der Fahrer auf dem Moped, das ist ein bisschen größer, steht und damit noch mehr Windschatten einfach zur Verfügung stellt. Und das Fahrrad ist ein bisschen anders. Das hat so ein kleines Vorderrad und ein normales Hinterrad. Sieht total komisch aus.
Sieht ein bisschen wack aus, ja.
Ich bin das auch noch nie gefahren. Ich finde, es sieht total interessant aus und ich würde das gerne mal ausprobieren, ob sich das Fahrrad dann auch so ganz anders fährt mit diesem kleinen Vorderrad. Und man hat auch ein bisschen aufrechtere Positionen, um dann einfach diese extrem hohen Geschwindigkeiten da auch gut halten zu können, weil das dann noch mal deutlich schneller ist auch als das Dörni-Rennen.
Genau.
Da werden dann wirklich so, ich glaube, Geschwindigkeiten von über 80 km/h teilweise erreicht auf der Bahn, weil die sind echt dann super schnell unterwegs. Und da das Steher-Motorrad hat auch so eine Rolle hinten dran, dass man quasi so richtig dicht dran fahren kann und dann, falls man zu nahe kommt, fährt man einfach gegen diese Rolle, die sich dann auch mitdreht, dass man da nicht hängen bleibt oder so.
Und Dörni, wahrscheinlich, wenn es jemand aus dem Fernsehen kennt, so von Olympia, dann wahrscheinlich eher von dieser Anfahrtsrunde vom Kairin.
Genau, das ist auch ein Dörni.
Genau, also da, falls ihr das schon mal gesehen habt beim Kairin, da macht sozusagen die Pace erstmal. Und da waren, glaube ich, bei Olympia jetzt auch ein paar Mal dann E-Fahrzeuge dabei.
Ich glaube, bei den Kairin-Rennen ist es fast überall jetzt, dass die E-Fahrzeuge benutzen.
Ist ja auch angenehmer. Also
EM und WM und so.
Ist ja auch deutlich angenehmer für alle, die dahinter fahren, muss man sagen.
Angenehmer, weil es stinkt nicht. Weil genau. Die richtigen Dörnis, die stinken dann auch immer so ein bisschen. Also wenn man da gerade, ich meine, die EM war jetzt auf einer offenen Bahn, da geht es dann. Aber wenn man in der Halle ist, so bei den Six Days, gibt es auch immer Dörni-Rennen. Und dann fahren da 10 Dörnis auf der Bahn rum. Da riechst du das auch in der ganzen Halle. Und wie gesagt, ist halt auch super laut, die Dinger. Das ist auf jeden Fall die E-Variante jetzt ein bisschen angenehmer und auch ein bisschen umweltschonender.
Definitiv. Ja, ansonsten, ich war im Urlaub. Ich habe es mir gut
auch
gehen
mit
lassen.
Fahrrad.
Auch ja, aber ich habe tatsächlich ja den ersten Urlaub gemacht, so ohne richtig Radurlaub zu machen. Also wir hatten Räder zwar dabei, aber wir waren insgesamt in der Woche 3-mal Radfahren und genauso oft wandern, weil ich bin jetzt so alt, dass ich das Wandern für mich entdeckt habe, weil ich, also meine Theorie. Ganz viele, ich weiß nicht, ob hier vielleicht auch ein paar Hörerinnen dabei sind, denen das so geht. Wenn man sich so die Insta-Landschaft anschaut, dann ist ja sozusagen die Perfektion der Midlife-Crisis, Rennrad kaufen, Marathon laufen, Triathlon machen. das habe ich ja schon alles in meiner Jugend abgehakt. Das heißt, ich kann ja gar nicht mehr so richtig eine Midlife-Crisis kriegen, im sportlichen Sinne. Und jetzt...
Da gehst du dann direkt in die Rente über.
Genau, deshalb gehe ich direkt in die Rente über und bin jetzt wandern gegangen. Und das Gute ist aber, dass man ja auch, dadurch, dass man es, glaube ich, eine Zeit lang professionell gemacht hat, sich so beim Radfahren gar nicht so richtig auch von diesem Leistungsgedanken loslösen kann. Und dann ja auch manchmal Fahrradfahren im Urlaub gar nicht so richtig, also klingt doof, aber irgendwie so, wir haben uns zum Beispiel jetzt fürs Tracker angemeldet, das ist ja meine nächste Story, wir haben uns jetzt fürs Tracker 200 angemeldet, obwohl ich dieses Jahr gesagt habe, das will ich nie mehr machen, jetzt fahre ich nächstes Jahr die 200. aber dann haben wir uns fürs Tracker angemeldet, während wir gerade auf dem Rad saßen, weil da halt die Plätze oder die Slots online gingen. Und dann fahre ich natürlich Fahrrad weiter und dann denke ich in der nächsten Abfahrt über das Tracker nach und dann denke ich mir so, wie soll ich denn den Winter dann übertrainieren und sind 200 Gravel nicht zu lang und wie soll ich mit der Ernährung machen? Und beim Wandern, da denke ich halt einfach nur, nächster Schritt, nächster Schritt, nächster Schritt. Es hat sowas richtig Meditatives. Das habe ich deshalb sehr für mich entdeckt. Und man kann trotzdem, also ich dachte halt immer so, ich kannte so Wandern aus der Pfalz, dass man dann halt irgendwie so durch den Wald läuft. Aber wir haben dann halt teilweise irgendwie auf so 2-3 Kilometern 400 Höhenmeter gemacht. Und dann ist der wirklich so vertikal da hochstampfen. Und dann hat es schon auch irgendwie so einen relativ sportlichen Anspruch. Vor allem, wenn es dann irgendwann so, am letzten Tag sind wir auf 1,7 gestartet. Und dann, ich vertrage ja Höhe nicht ganz so gut, ne? Und dann merke ich halt so nach 200 Metern, also 200 Höhenmetern, habe ich so gemerkt, auf einmal werde ich still, was ja selten vorkommt.
Die Luft ganz schön eng.
Genau, dann wird die Luft nämlich ganz schön eng. Und dann sind wir am Ende irgendwie von 2,3 oder sowas, noch mit der Gondel hoch auf 3000. Und dann sind wir halt nur so 30 Stufen auf so eine Aussichtsplattform. Und dann, ich komme überhaupt nicht klar. Ich musste dann wirklich bei diesen 30 Stufen zweimal Pause machen. Ich komme dann nicht hoch. In einem durch, ne? Und deshalb hatte ich halt auch trotzdem das Gefühl, dass ich mich beim Wandern, also wir sind auch wirklich sehr schnell gewandert dann, einmal kamen uns so Leute entgegen und haben gesagt, these are professionals. ich glaube, weil wir da schon eher so ein bisschen, schon eher nach Trailrunning aus teilweise, was wir dann gemacht haben. Ja, aber es hat richtig viel Spaß gemacht und mein nächster Purchase werden, glaube ich, Wanderschuhe werden. Und dann gehe ich ab jetzt einfach in die Eifel zum Wandern.
Ja, ist schön. So. Ich finde Wandern auch ganz cool. Also, wir waren auch früher halt nicht so eine Wanderfamilie. Also, ich meine, wir sind halt Fahrrad gefahren.
Ja, same.
Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie dann mit meinen Eltern im Urlaub irgendwie wandern gegangen sind oder so. Und dann war ich vor 2 Jahren, glaube ich, in der Offseason, habe ich eine Freundin besucht in der Schweiz. Und dann waren wir auch wandern. Und es war mega schön. Wir sind unten im Tal gestartet und dann war noch so Nebel und so, weil da so ein See war. Und dann sind wir wirklich so aus diesem Nebel rausgewandert und es war echt mega schönes Wetter oben. Und wir hatten einen super Tag, bis ich wieder runterlaufen musste. Hoch ging es mir richtig gut, es war gar kein Problem, aber ich kam dann nicht wieder runter. Meine Beine haben so angefangen zu zittern, da kam so ein alter Opa einfach an uns vorbeispaziert. Und die sind immer so vorgelaufen, dann mussten sie wieder 5 Minuten warten, weil ich kam den Berg einfach nicht mehr runter. Dann habe ich mir vorgenommen, ich wandere nur noch irgendwo, wo es eine Gondel daneben gibt, dass ich hochwandern kann und runter mit der Gondel fahren kann.
Voll, so war das nämlich auch. Also bei uns war es auch das Problem. Vor allem, ich habe ja auf der einen Seite seit Sturz kein Kreuzband mehr. Und dann waren halt wirklich die Abstiege, gerade die richtig steilen Abstiege, waren schon sehr, sehr challenging für mein Knie. Und dann habe ich halt auch irgendwann gemerkt, dass es so ein bisschen schmerzhaft wurde und hatte dann auch Schiss, dass ich am nächsten Tag mit einem dicken Knie aufwache. Das war okay. Aber am letzten Tag sind wir dann einfach hoch und dann einen Höhenweg und dann halt mit der Gondel runter. Und das jetzt, also das ist perfekt für Wanderer in meinem Alter.
Ja, ich glaube, das muss auch meine nächste Taktik werden. Wobei ich dann auch schon mal, wir waren in Livigno, waren wir auch schon mal wandern. Und da sind wir dann auch, haben uns da übelst abgekämpft, da hochzulaufen. Und dann waren wir oben am Kreuz und dann waren da einfach so Leute so in Sandalen. Und dann dachte ich mir so, sag mal, wie haben die das denn hier hochgeschafft? Ja, und dann gab es halt einfach so einen flachen Weg von der Straße darüber. Und dann dachte ich mir so, das ist jetzt auch irgendwie uncool, dass wir uns jetzt hier so hochkämpfen und die normalen Leute einfach so den flachen Weg mit ihren Sandalen rüberspazieren. Deswegen eigentlich finde ich es auch schöner, wenn man dann da oben ist, nur mit Leuten, die sich halt
wirklich da hochgekämpft
erarbeitet haben.
Ja, das stimmt. Das stimmt, das gehe ich mit. Gleichzeitig habe ich mich aber auch beim Bergabfahren auf die Schnüss gelegt. Das war sehr angenehm, weil da gibt es so also wir waren im Stubaital, alle, die das Stubaital kennen, und da gibt's so einen Punkt, von dem aus es eine Rodelbahn gibt und die Paraglider immer starten, Elva irgendwas heißt der, das, dieses Aussichtsdings da. Naja, und dann war da eine Abfahrt, die war zum einen sehr gravelig und zum anderen sehr steil. Und da habe ich einfach in der einen Kurve mich richtig blöd weggerutscht und habe mich dann noch gefangen und bin dann aber beim Abfangen auf dem nächsten Stein weggerutscht. Und dann kriegt man es ja nicht mehr hin. Ja. Und dann sind aber auch dann war es aber auch so steil, dass ich halt so unter meinem Fahrrad hing und einfach unter meinem Fahrrad nicht mehr wirklich rausgekommen bin. Zum Glück habe ich mir nur, ich habe mir so ein bisschen die Hand aufgemacht und ich habe so ein richtig, guck mal, ich zeige ihn dir, so ein richtig, ich kriege eigentlich nie blaue Flecken. Und wenn ich blaue Flecken kriege, dann tue ich mir richtig weh. Da habe ich mir einfach das Pedal so in die Wade gehauen, dass ich jetzt einfach so ein, das ist ja, wie viele Münzstücke groß ist das? 4 oder sowas. Und der Oberschenkel ist auch ziemlich blau. Dem Fahrrad ist zum Glück nichts passiert.
Das ist das Wichtigste.
Und danach konnte ich auch zum Glück direkt weiterfahren. Aber es hat mich geärgert.
Braucht man nicht.
Nee, braucht man wirklich nicht. Weil dann hängst du auch trotzdem, dann, weil das auch dann direkt die Hand offen in so einem Bereich ist, wo man halt immer am Lenker greift, dann muss man irgendwie so die nächsten Tage so komisch mit so einer Pfötchenstellung am Lenker festhalten. Und da muss man da wieder aufpassen, dass man sich deshalb nicht auf die Schnauze legt. Also ich kann es euch allen nicht empfehlen. Es hat sich tatsächlich nicht gelohnt. Aber sonst war es schön. Und ich habe Murmeltiere gesehen. Das war eigentlich mein größter Plan. Okay, es war ein Murmeltier, aber trotzdem, ich habe ein Murmeltier gesehen.
Besser eins als keins.
So nämlich, viele Kühe. Und am besten hat mir gefallen, dass irgendwo auf dieser Alm, man denkt ja immer so auf so einer Alm, alle Preise super teuer oder sowas. Aperol 5,80 Euro.
Das ist nett.
Haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir noch mit dem Fahrrad zurück mussten und dann auch noch ein paar mehr Höhenmeter. Aber kann ich trotzdem empfehlen. Also anscheinend kann man gut Aperol trinken auf Almen.
Ja, ist halt mit dem Fahrrad dann eher ungeschickt.
Genau, da muss man dann sich wieder auf die Gondeln verlassen.
Das geht halt nur zu Fuß oder wenn man dann mit dem Auto dann irgendwie da in die Richtung unterwegs ist.
Ja, genau, Tracker haben wir uns angemeldet, dumme Aktion. Und die letzte dumme Aktion oder die nächste, die nahendste dumme Aktion, über die haben wir im letzten Mal im Podcast ja schon gesprochen, jetzt wird es langsam wirklich ernst. Am Freitag geht's auf den Nürburgring. Wir hatten eigentlich ein Wohnmobil organisiert. Leider beim Abholen des Wohnmobils ist die Servolenkung kaputt gegangen. Da war irgend so ein Schlauch spröde, ist dann kaputt gegangen. Das heißt, das ist jetzt in der Werkstatt und jetzt, toi, 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 oder was heißt toi, 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 ist jetzt sicher, kriegt den Van von Ryzen und wir können doch in einem Van schlafen, anstatt irgendwie im Zelt.
Das ist auf jeden Fall besser.
Genau. Und dann wird es am Wochenende also ernst. Muss ich wieder ran.
Fühlst du dich bereit?
Also ich sag mal so, ich glaube, die Vorbereitung jetzt letzte Woche mit sowohl steile Anstiege fahren, weil man konnte wirklich, selbst wenn man flachere Touren geplant hat, wir sind so auf 50 Kilometer, sind wir so 2000 Höhenmeter gefahren.
Nett.
Genau, das heißt, und halt auch wirklich steil und lange steil. Das heißt, ich glaube, für Nürburgring fahren war es eine gute Vorbereitung. Höhentrainingslager ja sowieso, ne? Ich war immerhin auf 3000 mal kurz und habe mich unwohl gefühlt. Ich glaube aber, dass ich von dem Hotel und dem Essen da ein bisschen zugenommen habe. Das hilft natürlich beim Bergfahren nicht so richtig. Aber sonst fühle ich mich okay.
Aber es geht ja auch wieder bergab.
Ja,
und
genau.
Halt,
und habe ich
das macht.
Kanonekugel, gell? Ja. Ja, nee.
Da gibst du richtig Gas. Oder?
Ja.
Und dann halt immer mit Schwung rein in den Berg.
Genau. Ja, das geht ja irgendwie da auch nicht, also es geht so ein bisschen, aber auch irgendwie nicht so 100% da an der einen Stelle. Man kann schon so ein bisschen mit Schwung, aber dann fährt man halt so schnell in die Gegensteigung, dass der Schwung auch sehr schnell weg ist, muss ich leider sagen. Aber das werden wir ja nächstes Jahr rausfinden, wenn wir da zusammen am Start stehen.
Richtig, und da haben wir dann auch den Camper-Van von Mieke und Anna. Das heißt, da sind wir schon mal, was das betrifft, auf jeden Fall gut ausgestattet.
Ja, voll. Also bisher, wir haben letzte Woche zum Spaß darüber oder vor zwei Wochen zum Spaß darüber erstmal gesprochen. Jetzt steht eigentlich fast schon alles.
Ja, und die zwei haben ja auch schon gesagt, sie haben das schon mit dem Startplatz organisiert.
Startplatz organisiert, Camper organisiert. Was hat Mieke gesagt? Kühlschrank hat sie.
Ja. Also dem steht nichts mehr im Wege.
Auf jeden Fall. Ja, wir sind gespannt.
Außerdem früh aufstehen für mich.
Na, das ist ja der Vorteil, du legst dich ja gar nicht hin. Ja. Das ist einfach wie Party machen.
Das kann ich.
Sozusagen, genau.
Deshalb. Gar kein Problem. Die Musik muss halt stimmen.
Ansonsten einfach, einfach ein Snooze rein. Ja, dann habe ich noch eine, also erstmal Tour de France der Frauen. Ich bin auf jeden Fall vor Ort für die erste und die zweite Etappe und mache so einen kleinen Panel-Talk mit SRAM, so wie es aussieht. Das heißt, falls ihr da seid, vielleicht sieht man sich, entweder beim Panel-Talk oder an der Strecke irgendwo oder irgendwo zwischen Genf und Lausanne, wo man sich halt so rumtreibt, ne? Und dann gibt es noch eine ziemlich coole Aktion von einer Freundin von mir, beziehungsweise von dem Team von ihr, das wahrscheinlich auch die meisten kennen werden, das Girl Pack von der Red Race Crew. Und die machen eine Rallye, indem sie zur Tour fahren mit einer Gruppe Mädels, einfach um sozusagen den Einstieg ins Bikepacking so ein bisschen leichter zu machen, weil das ja doch auch sowas ist, glaube ich, wo man auch als, gerade als Frau und alleine unterwegs sein, vielleicht manchmal so ein bisschen mehr Hürden hat als die männlichen Kollegen. Und die machen einfach eine mehrtägige Bikepacking-Tour von München nach Lausanne vom 25. bis zum 31., also 7 Tage über die Alpen und 4 Länder, sind insgesamt 50 Frauen. Und ich habe soeben erfahren, dass noch 2 Plätze frei geworden sind. Ihr könnt euch also bei Instagram einfach beim Girlpack melden, wenn ihr jetzt sagt, oh, da hätte ich Lust drauf und ich habe es zufällig eh in dem Zeitraum frei. Die Mädels helfen natürlich aus, auch was Materialien angeht, haben natürlich auch ein paar Partner an ihrer Seite, die da einfach auch ein bisschen Support geben können und können euch da auf jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und wollen damit halt auch einfach so ein bisschen dafür sorgen, dass die Mädels, die man ja jetzt alle draußen immer sieht, wenn man Fahrradfahren ist, dass die Mädels eben auch vielleicht mehr Präsenz zeigen bei Profirennen und einfach ein bisschen mehr Verbindung kriegen zu Profirennen, unabhängig nur von auf dem Fahrrad sitzen, sondern einfach, dass man da so ein bisschen die Connection hat von, ja, Mädels supporten Mädels, sowohl in dem Rahmen bei der Rallye als auch dann als Fahrerin die professionellen Damen, die dann bei der Tour de France am Start sind.
Das klingt auf jeden Fall cool, als könnte man da eine richtig gute Woche haben.
Ja, glaube ich nämlich auch. Und müsste ich nicht arbeiten und hätte meinen Urlaub schlauer geplant, könnte ich auch mitfahren. Also Laura beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen früher Bescheid geben, ne?
Dass er auch in den Arbeitsterminkalender reinpasst.
So nämlich.
Ja, bei mir steht noch nicht fest, ob ich einen Ausflug zur Tour mache oder nicht.
Genau, also Laura vielleicht einfach einen Platz für Lynn zurückhalten.
Ja, eventuell habe ich auch noch Zeit jetzt dann, genau. Vielleicht dann da mitzufahren. Ja, mein Team lässt sich da leider ein bisschen sehr lange Zeit, um da die fixe Nominierung zu machen. Ich stehe da zwar auf der Longlist, aber wer jetzt genau mitfährt, wissen wir leider immer noch nicht. Hoffe ich, wird dann jetzt in den nächsten Tagen entschieden.
Ja, wir haben ja kurz mal drüber geredet. Ich finde es aber auch nochmal hier, also ich verstehe halt manchmal den Sinn dahinter nicht. Klar will man vielleicht bis zum Schluss abwarten, um die 100% beste Besetzung zu finden. Aber manchmal denke ich mir dann auch so, vielleicht hat man mit der Besetzung, die man mitnimmt, wenn man den Leuten frühzeitig sagt, du startest bei der Tour, und die Leute können sich dann explizit darauf vorbereiten, 100%ig oder eine bessere 100%ige Leistung, als wenn man die Leute bis eine Woche vor der Tour so am Hoffen hält. Und natürlich freuen sich dann die, die da hinfahren, aber für die kommt es ja trotzdem überraschend und die bangen ja trotzdem die ganze Zeit. Und der Kopf spielt ja einfach so eine große Rolle bei sportlicher Leistung, dass ich es halt einfach irgendwie nicht so richtig nachvollziehen kann, dass man da nicht so ein bisschen Nägel mit Köpfen macht ab einem gewissen Punkt, dass man einfach sagen kann, okay, ihr könnt euch darauf einstellen, ihr seid dabei, es kann sich jetzt noch was ändern, wenn einer stürzt oder krank wird und dann kann jemand nachrücken, aber dann ist so. Aber irgendwie dann 10 Leute auf der Longlist eine Woche vor der Tour, also.
Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Also ich glaube, vereinzelt gibt es schon Fahrerinnen, die einfach ein fixes Go gekriegt haben, aber halt einfach nicht die gesamte Mannschaft. Und ja, bis jetzt hätte sich an meiner Vorbereitung halt nichts geändert mit der Rundfahrt und den Rennen, die ich jetzt vorher gefahren bin. Aber gerade ab jetzt ist es halt einfach entscheidend, wie ich jetzt quasi die nächsten Tage bis dahin weiter trainiere oder was ich bis dahin mache. Und deswegen ist es jetzt schon ein bisschen nervig und das hoffe ich, dass das jetzt schnell entschieden wird, wer da dann jetzt letztendlich fährt.
Ich drücke die Daumen auf jeden Fall.
Danke.
Was man aber sagen muss, ich habe es ja so ein bisschen in meinem Intro eingeflochten, die Dopingkontroll-Fauxpas, und wir nennen es jetzt einfach mal Fauxpas, bei den Männern, da habe ich mir aber auch gedacht, mit Abstand die besten Doping-News, die man hören kann. Also sonst war es eigentlich so, wenn man Doping und Tour de France gehört hat, dann war es irgendwie...
Ein Skandal.
Ein Skandal, genau.
Also es ist auch ein Skandal, aber
genau,
in,
aber
andere
sonst in die andere Richtung. Bei irgendwelchen Teams wurden irgendwelche Medikamente im Kofferraum gefunden oder irgendwelche Teams wurden geraided. Und da muss ich sagen, da gefallen mir die News von Jonas muss um 2 Uhr nachts mal kurz aufstehen und Pogacar wohl um 5 Uhr morgens. Finde ich deutlich angenehmer.
Ja, das auf jeden Fall. Muss ich aber sagen, so, sag mal, hackt's.
Ja.
Ich dachte erst, es wäre ein Witz. Ich habe das dann bei Instagram gestern gesehen und dachte mir so, aber das, also ist das überhaupt erlaubt? Weil ich weiß, dass ich, wenn ich meine Zeitstunde eintrage in der Adams-App, geht das nur bis 12 und ab um 5 wieder. Und ich dachte immer, dazwischen wäre so eine Sperrstunde oder so. Weil es ist ja weder für die Kontrolleure geil und für die Sportler ja erst recht nicht.
Ja.
Ich meine, da kann man wirklich sagen, zu Hause und sowas würde ich ja noch sagen, okay, dann sollen sie halt mitten in der Nacht kommen. Und wenn die mich morgens aus dem Schlaf klingeln, wenn die bei mir vor der Tür stehen und mich zu Hause kontrollieren, dann habe ich da auch keine gute Zeit. Aber dann kann ich mich entweder danach nochmal hinlegen oder gehe halt abends dann früh ins Bett oder mache halt einen Mittagsschlaf. Aber bei der Tour, wo man eh körperlich schon komplett am Limit ist, mitten in der Nacht aus dem Schlaf zu klingeln, geholt zu werden, wo man weiß, dass der Schlaf ja das wichtigste Regenerationsmittel ist, finde ich respektlos.
Ja, und halt auch einfach an Tag 14 der Tour oder so,
ja,
wo man ja auch sagen muss, da ist man halt irgendwie platt. Und dann ist man ja aber auch in so einer Form platt, dass man froh ist, wenn man einschlafen kann. Und wenn man dann geweckt wird, die Chance, dass er dann wieder einschläft, und das hat Pogacar ja auch gesagt, klar, er hatte irgendwie so ein Early Morning und hat ganz entspannt irgendwie noch Musik gehört, aber er konnte halt nicht mehr einschlafen, weil es ist ja jetzt auch nicht... Wenn du eine Testsituation hast, wo irgendwie 3 Leute da stehen, einer nimmt dir Blut ab, einer schaut dir beim Pinkeln zu, dann ist es ja auch nicht so eine Situation, wo du sagst, ach, da lege ich mich wieder ins Bett und dann schlafe ich, als wäre nichts passiert. Sondern das ist ja erstmal kurz ein bisschen, du denkst dir nur so, oh Gott, hoffentlich kann ich jetzt pinkeln. Das ist ja alles irgendwie so kurz aufregend. Dann trinkst du noch 2 Liter Wasser, damit du auf jeden Fall pinkeln.
Genau.
Dementsprechend. Ja, ist auf jeden Fall nicht cool, aber ich habe gerade eben noch ein Statement gelesen, wo sie die Testzeiten sozusagen verteidigt haben, indem sie gesagt haben, um eben vernünftige oder effektives Testing zu machen, muss es auch erlaubt sein, je nachdem, was die Umstände sind, auch außerhalb der Standard Daytime Hours kontrollieren zu können. Das hat zumindest die International Testing Agency gesagt. Ja, kann man natürlich argumentieren. Es sind mir auch, wie gesagt, lieber oder sind auf jeden Fall die besseren Doping-News als andere. Und wir sprechen uns für Clean Sports aus. Aber es ist natürlich trotzdem ja einfach hart, nachts um 2 wach zu werden.
Ja, voll. Du bist mitten in der Tiefschlafphase. Ja, dann die ganze Regeneration für den Tag ist zerstört. Und dann sollen sie es wenigstens am Tag vorm Ruhetag machen.
Genau.
Oder in der Nacht.
Ja.
Aber so mitten zwischen den Bergetappen?
Ja, ich meine, wahrscheinlich
oder,
ist ja
keine
schon
Ahnung,
auch...
Keine Ahnung, von der Sprintetappe, keine Ahnung, wo es halt egal ist quasi.
Genau, aber das ist wahrscheinlich ja schon die Idee, dass sie sagen, okay, wenn irgendwas gemacht wird, dann vor der Queen Stage oder vor der, wie sagt man da? Doch, Queen Stage, ja, ne? Bei den Männern auch, ne? Das macht ja schon irgendwie Sinn, aber gleichzeitig macht es halt einfach auch am wenigsten Sinn. So.
Ja, ich finde es wirklich. Und ich meine, dann waren ja auch die Spekulationen schon groß, was das jetzt auch für einen Einfluss hatte dann auf den Sturz von Jonas. Ich meine, es ist schwierig zu sagen, ich meine, man kann nicht sagen, dass es jetzt der ausschlaggebende Grund war, dass er da auch unaufmerksam war. Aber geholfen hat es mit Sicherheit nicht.
Ja, also ich kann sagen, wenn ich mit dem Fahrrad nach dem Nachtdienst nach Hause fahre, also ich sag mal so, die roten Ampeln sind auf einmal schneller als sonst. Oder ich langsamer. Ich weiß es nicht so ganz. Aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass es auf die Reaktionszeit schlechter Schlaf doch durchaus einen Einfluss hat.
Ja, deswegen, also da bin ich auch gespannt, weil ich meine, es wird schon noch jetzt Thema sein und so. Und ich meine, es ist ja schon auch gut, dass es die großen Fahrer, sage ich mal, getroffen hat, dass es einfach auch die Aufmerksamkeit bekommt, weil wenn da irgendwer von denen, die da jeden Tag ums Zeitlimit kämpfen, quasi getroffen hätte, das hätte halt
niemand interessiert.
Keinen interessiert, aber bei Tadej und Jonas hat das halt medial ja auch nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit.
Auf jeden Fall. Dann gibt es noch andere News, bevor wir, glaube ich, zu unserem Gast heute kommen. Oh, bevor wir noch einen Ausblick auf die Tour geben. Es werden alle schwanger.
Babyboom im Radsport.
Babyboom im Radsport. Also nicht nur werden die Fahrerinnen schwanger, sondern auch die Frauen der Fahrer werden schwanger. Und bei den Frauen hat es natürlich die größere Auswirkung, würde ich mal behaupten. Bei den Männern geht es einfach genauso weiter wie sonst auch. Aber zumindest hat man heutzutage die Möglichkeit, als Worldtour-Fahrerin auf eine Maternity-Leave zurückzugreifen und dementsprechend sein Gehalt weiterzubekommen für einen, ich glaube, 8 Monate Zeitraum, was ja auf jeden Fall schon mal hilft und was natürlich auch hilft, wenn man wie eine Elise Chavi, die jetzt schwanger geworden ist, sozusagen auf dem Peak mit einem Strade Bianche-Sieg aussteigt, weil man dann eigentlich schon sicher weiß, der Weg zurück ins Peloton ist fast geebnet.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da hat sich halt in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, echt viel getan. Ich glaube, so die erste, die da so öffentlich den Weg geebnet hat, war so ein bisschen Lizzie Deignan, die ja dann jetzt ihr drittes Kind schon kriegt, aber ja ihre Karriere damit auch beendet hat. Aber die ja dann sowohl nach dem ersten als auch nach dem zweiten Kind einfach wieder zurückgekommen ist und da auch mit Trek bei einem Team war, was das einfach voll unterstützt hat. Und das hat einfach so den Weg oder die Perspektive auch für alle Fahrerinnen geöffnet, dass es einfach möglich ist, während der Karriere Kinder zu kriegen, was halt früher gar nicht so der Fall war. Ich meine, es gab schon vereinzelt Fahrerinnen, die halt auch mit Kind ihre Karriere dann wieder aufgenommen haben. So Marta Bastianelli zum Beispiel, die hat auch relativ früh, sag ich mal, schon ein Kind gekriegt und ihre Karriere ja dann trotzdem wieder voll Fahrt aufgenommen. Aber da gab es einfach noch gar nicht diese Unterstützung, die es halt jetzt gibt und dieses Understanding auch von den Teams und die Möglichkeiten. Und das ist jetzt schon auch einfach gut, dass halt den Frauen ermöglicht wird, okay, ich kann meine Familie gründen, aber muss meine Karriere dafür nicht beenden und kann einfach wieder zurückkommen.
Genau, und auch dann zu sehen, dass Fahrerinnen einfach an die Leistung von davor anknüpfen können. Und einfach, also ich kenne es halt nur noch aus der Triathlon-Zeit, da war der Triathlon dem Radsport so ein bisschen voraus, dass dann auch zum Beispiel Daniela Semmler ihr erstes Kind bekommen hat und danach einfach gesagt hat, sie fühlt sich eigentlich stärker und besser denn je und das auch anhand ihrer Rennergebnisse gezeigt hat und dass das jetzt im Radsport eben auch möglich ist, in vor allem einem geschützten Rahmen, weil natürlich war das immer eher möglich für Top-Fahrerinnen oder auch Top-Triathletinnen zu sagen, ich habe Sponsoren und die gehen das mit. Also viele lassen das ja jetzt mittlerweile auch in ihre, ab einem gewissen Alter, sage ich jetzt mal, in ihre Verträge mit aufnehmen, dass sie sagen, für den Fall, dass ich schwanger werde, dann bezahlt ihr das weiter, bis ich dann wieder Wettkämpfe mache. Und das auch Sponsoren das mitgehen und auch Teams das mitgehen, finde ich auf jeden Fall das richtige Zeichen. Weil das natürlich auch, also wir reden immer über Karriereoptionen, die man ja jetzt als kleines Mädchen zumindest sieht, dass man sagt, ah, guck mal, ich kann Profisportlerin werden und kann damit auch Geld verdienen und zwar auch gutes Geld damit verdienen. Aber eben auch zu wissen, ich kann nicht nur gutes Geld verdienen, sondern ich habe auch die Option, eine Familie zu gründen und nicht zu sagen, okay, ich mache den Sport, bis ich 35 bin und dann bin ich eigentlich schon in einem Alter, wo ich dann gucken muss, so klappt es, weil dann doch einfach die Chancen, schwanger zu werden, geringer werden Und dann muss natürlich auch alles drumherum passen, weil wenn du dein ganzes Leben, sag ich mal, 250 Tage im Jahr unterwegs war, dann muss halt auch einfach Partnerschaft klappen, dann muss alles drumherum eben auch stimmen. Was ich, glaube ich, manchmal einfach bei den Männern ein bisschen einfacher gestaltet. Zumindest sieht man da ja einfach, dass die männlichen Radprofis in der kompletten Breite eigentlich Kinder haben, was ja bei den Frauen natürlicherweise jetzt nicht so verbreitet ist bisher noch.
Ja, klar, für die ist es irgendwie normaler. Und ich muss auch sagen, dass ich mir zum Beispiel das schlechter vorstellen könnte, während meiner Karriere Kinder zu kriegen, weil ich für mich halt sagen würde, okay, ich will dann auch zu Hause sein mit dem Kind und so. Und man braucht halt ja auch einfach den Background. Ich meine, also meine Eltern, meine Familie würden mich da auch unterstützen. Also wenn es jetzt dazu kommen würde und ich sagen würde, ich will trotzdem weiterfahren, dann, keine Ahnung, meine Mama würde sich freuen. Die würde dann immer mitreisen, denke ich. Aber ja, es ist auf jeden Fall gut, dass es diese Möglichkeit gibt und dass die Fahrerinnen da einfach voll Unterstützung bekommen und einfach auch Vorbilder gezeigt haben, dass es möglich ist und diesen Weg geebnet haben. Und das Einzige, was, glaube ich, noch so ein bisschen fehlt, ist halt so trainingswissenschaftlich da wirklich so fundierte Pläne zu haben, sage ich mal. Weil das ist schon das, was man immer so bei allen ein bisschen hört und liest auch, dass so keiner weiß, wie man so richtig daran geht. Weil es gibt da einfach keine wissenschaftlichen Grundlagen, weil ja halt auch jeder Frauenkörper anders reagiert auf die Schwangerschaft und wie man da halt dann quasi möglichst lange noch vernünftig weiter trainiert und dann halt auch wieder den Einstieg findet, das ist, glaube ich, das, was noch so ein bisschen fehlt. Aber auch da, wenn man halt einfach Fahrerinnen hat, die das einfach schon mal durchlebt haben, mit denen man vielleicht einfach auch im Austausch treten kann und sich da Hilfe holen kann, die einem sagen können, okay, hey, nimm dir Zeit, hör auf deinen Körper und mach so, wie es sich gut anfühlt und so, dann hilft das, glaube ich, auch schon extrem.
Absolutely. Also wen haben wir alles? Wir haben Emma Norsgaard.
Elise Shabby,
genau.
Bei der muss man sagen, das hat sich im Instagram-Post so ein bisschen angehört, als wäre das nicht so ganz geplant gewesen.
Ja.
Als wäre das so, huch, dann bin ich jetzt wohl schwanger.
Ja, aber umso schöner, dass es anscheinend trotzdem gut angenommen wird.
Ja, auf jeden Fall.
Und jetzt einfach der Fokus ein bisschen shiftet für eine gewisse Zeit. Zumindest klingt es auch im Insta-Post so, als wäre das jetzt einfach, das ist jetzt die neue Realität. Und an die passen wir jetzt unsere Realität an. Und danach geht es dann aber einfach auch so weiter.
Genau, dann haben wir noch Paulina Rojakas und Rebecca Körner vom Team Uno X. Und ja, ich weiß nicht, ob wir noch jemanden verpasst haben. Gerade wieder zurück aus Schwangerschafts- und Babypause ist Herr Sandra Alonso, die war mal meine Teamkollegin bei Ceratizid. Auch jetzt wieder schon extrem stark. Also die Kleine ist echt noch nicht so alt. Ist auch bei den spanischen Meisterschaften und so super gut gefahren. Also die hat da echt schnell wieder den Schritt reingefunden. Und da halt auch ohne große Unterstützung von Team, weil sie einfach ja bei Ceratizid unter Vertrag war, das Team gibt's nicht mehr und sie dann auch während der Schwangerschaft dann keinen neuen Vertrag halt irgendwo gefunden hat, aber dass sie da trotzdem den Weg so gut meistert und so, da bin ich echt gespannt. Kann ich mir schon auch vorstellen, dass sie dann nächstes Jahr wieder zurück den Weg an die Volto oder Pro Conti-Ebene schafft mit den Ergebnissen, die sie jetzt da gerade einfährt. Und ja, bei den Männern ja auch Mathieu van der Poel, glaube ich, prominenteste Beispiel, aber auch Ton Arz, Mats Wirt Schmidt, also überall gerade Babyboom im Radsport.
Was soll zu recht rückrechnen, was war denn? Ja, wissen wir nicht, wie lange die alle schon schwanger sind, ne? Naja, also.
Bei Mathieu, muss ich sagen, da habe ich mir die Bilder angeguckt, die sie gepostet haben. Die waren ja wirklich ganz süß, aber da war halt ja noch gar kein Bauch zu erkennen. Ich habe dann auch gesagt, da habe ich mehr Bauch, wenn ich gut gegessen habe, als sie jetzt da. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit sie jetzt da war bei den Fotos, aber da war noch nicht so viel zu erkennen.
Nee, das stimmt, ich gucke sie mir gerade an, aber zumindest auf dem Ultraschall,
da sieht man schon.
Da kann man es schon erkennen. Und mit ganz viel Einbildung kann man sich einen kleinen Babybump vorstellen.
Wenn man weiß, dass da ein Babybump sein soll, dann ja.
Genau, aber manche Mütter kriegen ja auch einfach keinen Bauch. Also manche haben einfach gar keinen. Und dann irgendwie so ab Monat 8 explodiert es auf einmal.
Ja.
Manche sehen von hinten immer komplett normal aus und dann drehen sie sich zur Seite und haben einfach die größte Kugel ever. Und manche haben dann schon ab dem zweiten Monat irgendwie schon einen Babybauch, einen ordentlichen. Und dann verändert sich natürlich auch, ob jetzt erstes Kind, zweites Kind oder drittes Kind, ob es dann schneller geht. Das ist dann doch auch genauso individuell für jede Frau da draußen. Ja, auf jeden Fall an der Stelle schon mal an alle werdenden Eltern eine gute Schwangerschaft und eine komplikationsfreie Geburt und alles danach. Und dann viel Spaß auf dem neuen Lebensabschnitt und dass alles super funktioniert.
Auf jeden Fall. Ja, bei mir, also ich meine, theoretisch alterstechnisch bin ich ja jetzt auf dem Papier schon in der richtigen Richtung. Aussehenstechnisch anscheinend noch nicht. Ich war nämlich beim Bahntraining letzte Woche, vor 2 Wochen. Und dann bin ich da so neben einem Nachwuchsfahrer gefahren. Und dann, ich kannte den nicht, habe mich dann ein bisschen mit dem unterhalten. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich noch zur Schule gehe oder ob ich schon studiere. Und dann dachte ich mir so, naja, also zur Schule gehe ich jetzt seit 9 Jahren nicht mehr. Das ist jetzt wirklich schon eine ganze Weile her, seit ich mein Abi gemacht habe. Aber ich scheine mich gut gehalten zu haben. Zumindest mit Helm und Brille scheint man mir mein Alter noch nicht anzusehen.
Das ist doch schön.
Ja.
Ja, ich finde jetzt auch nicht, dass du, also gut, für mich siehst du immer genauso klein aus wie früher. Also genauso, wenn ich dein Bruder, wir waren jetzt letztens mit deinem Bruder und Juri essen und die sind für mich auch einfach genauso klein wie damals, als ich sie kennengelernt habe. Dabei sind sie ja gar nicht so klein, aber irgendwie, weiß ich nicht, verwächst sich das nicht so richtig.
Ja, ich sage immer, irgendwann ist gut, wenn ich noch jung aussehe.
Ja, ich habe jetzt auch, also im Stubaital war ich dann irgendwann in der Apotheke, weil ich weiß gar nicht, ist Ibuprofen hier auch so teuer oder liegt das an Österreich? Ich habe dann meine Tage bekommen und dann dachte ich mir so, oh scheiße, ich habe nichts eingepackt. Gut, kurz zur Apotheke. Und dann ist so eine ältere Dame, kam nach mir rein, aber hat sich dann in Anführungsstrichen vorgedrängelt. Dann habe ich gesagt, kein Problem, ich habe Urlaub, ich habe keinen Stress.
Zeit.
Und dann war die Dame, die offensichtlich nicht mehr so ganz so gute Augen hatten, weil sie hat sich auch Augentropfen geholt, hat dann gesagt, so war da jemand? Und dann hat die Apothekerin gesagt so, das Mädel wäre vor ihnen dran gewesen. Und dann wusste ich nicht, das ist einfach nur so eine österreichische Äußerung. Oder wurde ich gerade einfach so als sehr junge Frau bezeichnet? Das habe ich auf jeden Fall sehr abgeholt.
Ja, es ist doch immer charmant. Besser zu jung geschätzt als zu alt.
So nämlich. Gut, Transfer-Gossip gab es eigentlich auch noch, ne? FDJ, wenn wir schon von den Schwangeren sprechen,
die
hat
haben die Lücke direkt aufgefüllt.
Genau. Erfolgreich auch. Wir haben nämlich die neue nationale Meisterin der Vereinigten Staaten.
Richtig.
Das heißt, wir haben jetzt wieder neben Quinn Simmons das schönste Trikot, das man tragen kann eigentlich im Frauenpeloton. Bei Quinn Simmons muss ich ja immer sagen, es sieht zwar, also Lidl Trek macht das Design ja auch ganz gut, jetzt auch als er gestern im Breakaway, also wir nehmen heute am Ruhetag der Tour auf, heute haben wir den 20. Gestern war er ja im Break und es sieht einfach gut aus mit den Socken und mit dem Jersey, aber dann diese Trump-Supporter-Frisur plus entsprechende Gesinnung, da habe ich mich dann doch gefreut, als er eingeholt wurde von einem Mexikaner.
Ja, ich finde das Trikot finde ich auch echt mega schön. Alles andere auch eher fragwürdig. Was seine Person betrifft, sage ich mal, also ich meine, ich kenne ihn persönlich nicht, aber so die öffentlichen Äußerungen und sowas und Statements, die es da manchmal von ihm gibt, doch nicht so ganz das, was ich vertrete mit meiner mit meiner Gesinnung, sage ich mal.
Das macht mich froh.
Ja. Nee, aber ja, auf jeden Fall schön, dass wir dieses Trikot jetzt auch im Frauenpeloton wieder haben. Und das haben sie auch bei FDJ, haben sie es gut umgesetzt, finde ich. Genau,
total, sieht richtig gut aus.
Kate Courtney jetzt mit Season-Transfer bei FDJ. Und denke ich auch ein ganz guter. Also ich bin gespannt, wie sie sich so die nächsten Wochen entwickelt, auch da im Team. Ich meine, direkt mal ganz oben eingestiegen. Eigentlich ja aus dem Mountainbike. War auch Mountainbike-Weltmeisterin, glaube ich, oder ist noch, war, oder?
War.
Genau. Nee, ist jetzt, glaube ich, dieses Wochenende in Frankreich das erste Mal beim Team dabei gewesen. Und ja, können wir auf jeden Fall gespannt sein, denke ich.
Ja, also ich denke auch, dass sie mit, ich fahre mal kurz die nationalen Meisterschaften und gewinne mal kurz und habe Lust auf mehr und ja, jetzt vielleicht einfach so ein bisschen Straße, also noch aktuell im dieses Jahr noch im Weltmeistertrikot, also noch aktuell Weltmeisterin. Ja, noch eine Red Bull-Athletin im Peloton, schönes Trikot zurück im Peloton und wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch kommen mag. Alle, die das Jersey noch nicht gesehen haben, sie ist es jetzt schon gefahren und hat auch den Post gemacht zu ihrem First Rodeo. Und zwar ist sie da in Frankreich La Périgord Ladies gefahren und La Picto en Nouvelle Aquitaine und wurde da 15. und 13. Ich finde, das ist schon mal fürs erste europäische Rennen, wo man sich, glaube ich, als Amerikanerin auch immer erst so ein bisschen eingrooven muss, wenn die Straßen auf einmal nur noch einen Bruchteil von der Breite haben, von denen, die man vom Training kennt, dann ja, ist es auf jeden Fall aller Ehren wert, würde ich behaupten.
Ja, auf jeden Fall. Und weil mir unser Gast jetzt gerade geschrieben hat, dass sie nicht mehr so lange Zeit hat, würde ich sagen, wir nutzen dann den Call jetzt direkt ja. Und fügen sie mal hinzu.
Sehr gut.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Dieser Podcast wird von Morten unterstützt, der schwedischen Marke, die die Grenzen der Kohlenhydrat- und Bicarb-Zufuhr im Sport neu definiert. Ihre Hydrogel-Technologie liefert die Energie, die du brauchst und ist dabei besonders magenfreundlich. Mehr als nur eine Sportnahrungsbrand bietet Morten auch digitale Tools und Bildungsangebote, die Menschen dabei unterstützen, ihr sportliches Potenzial vollständig auszuschöpfen. Mit dem Code BESENWAGEN20 bekommt ihr 20% auf alles, außer auf B-Carb und Flavors. Perfekt. Unsere Gästin des heutigen Tages, deshalb haben wir sie gerade auch angekündigt, mit vielleicht kann sie uns zu den Transfer-Gossip-News was beitragen, ist Jule Merkel. Hallo.
Hallo.
Wir haben uns nämlich gerade gefragt, wo Kasia hingeht und dann dachten wir, vielleicht weißt du was.
Ja, also nichts Offizielles. Sehr gut. Nichts, was ich irgendwie bestätigen kann.
Also Inoffizielles. Du darfst auch inoffizielle Informationen mit uns teilen.
Sorry, ich habe es gerade nicht verstanden.
Also, da können wir ja direkt schon mal Werbung auch für deinen Podcast machen. Ach so. Du bist nämlich hier im professionellen Setup und deshalb, du hast den eigenen Podcast mit Labern und Laktat. Das heißt wahrscheinlich, wenn man die inoffiziellen News haben möchte, wo Kasia hingeht, dann auf jeden Fall auch euren Podcast anhören.
Ja, das ist schon mal eine gute Empfehlung, ja.
Genau, kurze Aber, Einordnung. Damit die Leute auch wissen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Jule Merkel, Teil der zweiten Radsportfamilie in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Wobei, ihr habt noch mehr Mitglieder als wir auf jeden Fall.
Oh, ich weiß gar nicht. Kommt wahrscheinlich aus Gleiche raus.
Genau.
Die Frage ist ja, wer hat mehr UCI-Punkte? Müssen wir ja, mal nachrechnen.
Ja, ich weiß, naja, in unserer Generation wäre ich mir nicht so sicher. In der Generation davor haben wir halt mit Ina und so, haben wir da halt ganz gut gepunktet.
Definitiv.
Aber genau, also die Merkel-Radsportfamilie auf jeden Fall groß mit deinen Brüdern Lukas und Niklas. Niklas fährt immer noch, gerade ja auch bei der Tour unterwegs.
Ja.
Und auch dein Cousin, fährt er noch? Das habe ich jetzt gar nicht
Der ist letztes Jahr noch Conti gefahren und dieses Jahr fährt er Kriterien.
Ah, also okay. Aber auch noch.
Eine Stufe runter. Aber er fährt noch, ja.
Trotzdem noch unterwegs. Und dein Papa, den kennen, glaube ich, auch fast alle in Radsport Deutschland.
Ja, ich denke schon.
Genau. Liebe Grüße an der Stelle. Genau, ja, kommst
an
aus.
Andy.
Genau. Und fährst jetzt gerade fürs Canyon Swam Generation Team. Deswegen hatten wir auch gehofft, dass du uns da ein paar Informationen für den Transfer von Kasia, potenziellen Transfer von Kasia, muss man ja sagen, geben kannst.
Sprechen wir gleich nochmal, wenn die Mikros aus sind.
Genau.
Na, ich weiß da leider auch nicht mehr als Gerüchte. Okay. Nichts Bestätiges. Und
du hast auch deinen eigenen Podcast. Ich bin da auch treue Zuhörerin. Also ich habe nicht alle Folgen gehört, glaube ich, aber fast.
Oha, danke schön.
Ja, Laban und Laktat zusammen mit Joelle. Große Empfehlung auf jeden Fall an der Stelle. Immer witzig.
Und ich glaube, mein ehemaliger Podcast-Kollege Rick Zabel ist nicht so ganz unschuldig daran, dass es diesen Podcast gibt, oder?
Ja, genau. Das entstand eigentlich aus so ein bisschen Spaß in so einem Video von Rick. Und dann hat das Video irgendwie ganz viele Likes bekommen. Und dann waren wir ein bisschen gezwungen, jetzt anzufangen. Und jetzt machen wir immer noch weiter. Hat irgendwie Spaß gemacht.
Dann habt ihr euch reingefunden in das Ganze.
Ja, langsam, ja. Wir sind zwar sehr chaotisch, aber ich glaube, ja, wir kriegen es ja doch irgendwie dann immerhin mal nochmal eine Folge aufzunehmen. Aber die zeitlichen Abstände sind halt immer sehr unregelmäßig. Deswegen ist es immer eine Überraschung, wann eine neue Folge kommt.
Ja, es ist auch immer gut. Da muss man halt einfach Notifikationen anmachen, dann kriegt man es mit.
So sieht's aus.
Ja, ist ja dann auch, ich meine, ihr fahrt ja dann beide Rennen. Schon viele rennen ja auch zusammen auf jeden Fall. Aber ja, trotzdem schwierig, sich dann so abzustimmen, weil Joelle wohnt jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr bei dir an der Ecke, oder?
Ja, genau. Wir sind beide ein bisschen voneinander weggezogen. Also wir waren davor, war sie in Kaiserslautern auf der Schule, und also im Internat, und ich habe halt 15 Kilometer weg gewohnt. Und sie ist jetzt wieder zurück nach Frankfurt, weil sie ihr Abitur gemacht hat. Und ich bin nach Saarbrücken gezogen, weil ich dort studiere. Und jetzt haben wir halt zwei Stunden zwischen. Genau. Deswegen müssen wir es jetzt immer online machen.
Ja, ich habe irgendeine der ersten Folgen war es, glaube ich, wo ihr immer unter der Bettdecke aufgenommen habt. Da muss ich auf jeden Fall sehr lachen und zwischendurch immer nochmal kurz lüften.
Ja, genau, immer mit dem iPhone. Ja, richtig, immer mit dem iPhone ganz nah am Mund. Und dann haben wir immer so gewechselt. Mittlerweile haben wir ja sogar Mikros. Aber das hat ein paar Folgen gedauert. Ja, auf jeden Fall.
Ja, wir haben ja dadurch, dass wir mit den Jungs im Background ja da und Tanja, die ja auch viel Podcast-Erfahrung schon hatte, sind wir da direkt ganz gut eingestiegen mit unseren Mikros und Technik und so, wobei wir trotzdem noch oft genug technische Probleme oder Ausfälle hatten.
Ja, wir haben gerade schon gesagt, vielleicht hätte es mehr Sinn gemacht, auch nur mit Handys aufzunehmen am Anfang.
Ja, wir sind vielleicht einfach direkt ein bisschen übermotiviert gewesen.
Was hast du denn dann?
Nee, aber ich sehe schon, ihr habt ein gutes Setup da.
Was hast du denn dann angefangen zu studieren jetzt?
Ich studiere jetzt Sportwissenschaften. Also ganz, also auf Bachelor, nicht auf Lehramt. Einfach Sport.
Weißt du ja quasi schon fast alles.
Ey, ohne Witz, es hilft mir wirklich. Also ich, so ganz viele Kurse, wo es einfach so Wiederholung ist. Also klar, man lernt auch viel Neues, aber ich
was denn dir dann glaub, im Zweifel auch beim Fahrradfahren noch, also beim Training und so weiterhilft. Oder?
Ja, schon. Also ich habe mich immer dafür interessiert. Ich habe auch schon einen Trainerschein gemacht, als ich noch ein bisschen jünger war und so. Und ja, doch, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Es war eine gute Entscheidung, anzufangen.
Sehr gut. Aber studierst du dann normal an der Hochschule oder Uni mit Präsenzphasen oder eher so ein bisschen online?
Ja, das ist das Ding, weil beim Sport ist es schwierig, online zu studieren, weil man so viel Praxiskurse auch hat. True. Aber ja, deshalb, ich mache es in Präsenz und ich habe bis jetzt, bin ich sogar noch im Studienplan drin. Aber ich glaube, also diesen Sommer war es schon viel und ich muss jetzt auch zwei Klausuren ein bisschen schieben, weil ich jetzt auch keine Zeit hatte zu lernen. Und ich denke mal, am nächsten Sommer mache ich ein bisschen ruhiger, habe draus gelernt. Aber ja, es klappt eigentlich ganz gut. Ich meine, Sport ist jetzt nicht ein Medizinstudium oder so. Deswegen, ja.
Wie passt denn dein Trainingsplan manchmal zu deinen Praxiseinheiten im Studium? Also so 4,5 Stunden Fahrradfahren und danach Weitsprung?
Ja, also ich habe mir das schon dann so gelegt, dass ich zum Beispiel die Praxissachen irgendwie montags habe, wo ich wahrscheinlich also öfter mal Ruhetag habe, weil ich von den Rennen zurückkomme. Aber was ich gemerkt habe, ist, dann musst du laufen gehen und dann hast du wieder Muskelkater im Training und das war alles nicht so schlau. Deswegen bin ich froh, dass der Leichtathletikkurs abgeschlossen ist. Und ansonsten hatte ich dieses Semester nur noch Basketball und Badminton und das war jetzt nicht so anstrengend. Also das war machbar. Im Winter hatte ich Schwimmen, das war ein bisschen nerviger.
Das kann ich mir vorstellen. Wobei das, glaube ich, so für die allgemeine Athletikausbildung für den Körper gar nicht so schlecht ist.
Ja, ich denke vor allem Schwimmen, ja. Das war nicht so schlecht, einmal die Woche.
Und einmal die Woche geht ja dann auch noch.
Ja, genau. Das ist generell, die alle Kurse, ja, alle Kurse sind immer nur einmal die Woche.
Okay. Ja, dann, ich könnte mir das zeitlich gerade bei mir gar nicht vorstellen, da noch Vollzeit zu studieren. Auf jeden Fall Respekt, dass du das so koordiniert kriegst.
Ja, also ehrlich gesagt, seitdem ich studiere, geht meine Leistung bergauf. Also, ja, ist mir aufgefallen. Weil ich glaube auch viel so mental. Weil davor hatte ich halt nur Radsport und wenn es dann mal im Radfahren nicht läuft, dann läuft halt alles schlecht, weil man nur das eine hat. Und irgendwie gehe ich viel entspannter an die ganze Sache ran, seitdem ich studiere. Ist mir aufgefallen.
Ja, ich muss auch sagen, das wollte ich dich eh fragen, weil ich finde, du hast dieses Jahr nochmal einen extremen Schritt gemacht, so von außen. Ich meine, ich kenne jetzt deine Werte nicht. Ich weiß nicht, ob du leistungstechnisch auch nochmal einen Schritt gemacht hast, aber auf jeden Fall, was so die Präsenz und so das Rennfahren betrifft, finde ich, hast du auf jeden Fall nochmal einen deutlichen Sprung gemacht jetzt. Und da wollte ich fragen, ob du irgendwas anders gemacht hast, aber vielleicht war es dann wirklich das Studium.
Ja, also ich denke, vielleicht auch. Also ich habe das selber gemerkt, dass es dieses Jahr viel besser läuft als letztes. Letztes Jahr hatte ich eine richtig verkorkste Saison, war gar nicht zufrieden und ich war auch so ja, Richtung Ende hin war es zäh für mich, aufs Rad zu gehen, auch so vom Kopf her und so. Aber über Winter habe ich mich ziemlich gut gefangen, bin dann eine Cross-Saison gefahren, das hat mir richtig Spaß gemacht wieder und ich bin gut in die Saison dieses Jahr reingekommen und habe gemerkt, dass auch die Wattwerte besser werden. Und dieses Jahr ist Rennfahren wieder was ganz anderes als letztes Jahr, einfach weil ich einen Sprung gemacht habe und ich wieder mehr Teil in dem Rennen bin und nicht einfach nur ums Durchfahren kämpfe.
Nee, ich finde, das merkt man auf jeden Fall auch voll von außen. Ich meine, jetzt bei Portugal bist du ja dreimal, glaube ich, Top 10 gefahren auf den Etappen.
Oder? Ich glaube zweimal, aber ja, ich war, ja.
Auf jeden Fall ja echt super gut gefahren, Vierte bei der Danke. U23 Zeitfahrmeisterschaft geworden. Und wie gesagt, auch sonst im Rennen, also wir sind noch nicht so viele Rennen dieses Jahr zusammengefahren, aber die Rennen, die wir zusammen gefahren sind, finde ich, hat man das extrem gemerkt. Und auch so, wenn ich Rennen geguckt habe, hat man da nochmal echt einen deutlichen Schritt gesehen.
Ja, danke.
Und ich meine, du bist halt ja auch noch super jung. Ich meine, mit 21, du hast nächstes Jahr noch eine U23. Da ist ja jetzt auch noch viel Entwicklungspotenzial grundsätzlich da.
Ja, also ich hoffe mal, aber ich denke schon. Ich denke mal, jeder braucht ein bisschen eine andere Zeit, um sich zu entwickeln. Und wenn man dann, es war auch das Problem letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dann sieht man so eine Kat Ferguson, die im ersten Jahr schon ein World-Tour-Rennen gewinnt. Aber man sollte sich halt nicht immer mit den Superstars vergleichen und jeder braucht seine eigene Entwicklungszeit, denke ich mal. Und ich brauche halt vielleicht ein bisschen länger.
Ja, und es ist auch voll wichtig, dass man da einfach so sein Tempo geht. Weil klar, manche schaffen es dann direkt von der U19 in der Elite Fuß zu fassen. Aber für manche dauert es einfach ein bisschen länger. Und ja. Ich meine, da hast du halt ja mit deinem Team dann auch eine gute Möglichkeit, quasi diesen Zwischenschritt zu machen und halt einfach im Nachwuchsteam da ein gutes Rennprogramm zu fahren, um da halt einfach den Schritt zu machen, oder?
Ja, definitiv. Ich war auch sehr froh, dass sie mir nochmal ein Jahr Devo gegeben haben, weil ich konnte mich jetzt vor allem dieses Jahr nochmal richtig weiterentwickeln, wie wir schon gesagt haben.
Ich finde es interessant, ehrlich gesagt, weil ich habe gerade eben noch, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, zu Lynn gesagt, dass ihr im Podcast so ultra locker wirkt, so als würdet ihr euch gar nicht so viel Gedanken machen, sag ich jetzt mal, oder werdet nicht ganz so verkopft. Und wenn ich jetzt aber höre, dass das Studium und was anderes haben bei dir viel ausgemacht haben und auch im Vergleich zu letztem Jahr und dass es dir vielleicht auch schwer gefallen ist, diesen Schritt zu gehen, dann macht das ja schon eher den Eindruck, als wärt ihr vielleicht doch ein bisschen verkopfter, als ihr den Eindruck macht, wenn man euch beim Podcast so zuhört.
Ich glaube, so im Allgemeinen sind wir ziemlich locker. Wobei Joel eigentlich über alles sehr viel nachdenkt. Die zerdenkt immer zu viel, die stresst sich immer zu viel. Und Ich bin eher so ein lockerer Part, aber das, in den Rennen manchmal ist es dann getauscht. Dann ist sie ein bisschen chilliger und ich, ja, vor allem letztes Jahr bin sehr verkopft an die Sache rangegangen. Aber ich muss auch sagen, ich habe viel dazugelernt von letztem Jahr und dieses Jahr bin ich viel lockerer in die ganzen Sache rangegangen. Und somit, also läuft es halt auch viel besser. Deswegen glaube ich, ja, mittlerweile bin ich lockerer geworden.
Ja, es kommt im Alter.
Ja, genau, 21 bin ich jetzt, ja, volljährig, genau. International.
Da ist man dann einfach jetzt auch weise und
genau, entspannter. Ich merke es langsam. Oh, ich merke auch den Rücken langsam. Also
ja, es geht jetzt einfach nur noch stetig bergab.
Als nächstes fängst du mit Wandern an, so wie ich. Ja. Läuft denn immer noch Schlager in deiner Playlist?
Ey, geil. Ich habe dieses eine Video mit Rick hat mir den Status verliehen, dass ich irgendwie komplett die Schlager-Queen bin. Aber ich höre wirklich so viel Verschiedenes. Also ich kann es auch mal hören, aber ich werde jetzt auch nicht den ganzen Tag Schlager hören. Würde ich auch verrückt werden. Also manchmal gelegentlich, aber jetzt nicht den ganzen Tag.
Direkt abgestempelt geworden. Da kommst du nicht mehr raus jetzt.
Nee, wirklich nicht.
Ja, bei Rick muss man immer aufpassen. Da wird man direkt in eine Schublade gesteckt.
Definitiv, ja.
Ja, also trotzdem auch nochmal Empfehlung an der Stelle, ja. Sich das Video nochmal anzugucken. Das ist auch sehr witzig. Es war ja in der
Swift Academy, oder?
Ja, auch im Rahmen von dem
Rick Needs a Job.
Genau.
Als er bei euch dann
Trainer war.
Genau.
Ja, genau. Ich glaube, das war eins seiner ersten Videos. Da war er bei uns im Trainingslager dabei. Das war ganz lustig, ja.
Und hat euch dann direkt als öffentlichkeitswirksame Person gescoutet und dann jetzt euch in den Podcast reingequatscht, sage ich mal.
Ja, genau, der hat uns da in etwas reingeraten.
Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Richtig, jetzt sind wir ganz tief drin in der Podcast-Szene. Ja.
Ich habe da auch schon von Joel habe ich einen schönen Aufkleber bekommen, als wir auf Mallorca waren im Trainingslager von euch.
Wir haben ihr Podcast-Sticker?
Mhm, die kann man sogar scannen und dann kommt man zur Folge.
Ah, das ist ja lässig.
Wir sind weiter als wir.
Nee, die sind einfach jünger als wir.
Die können das noch mit der Technik.
Mhm. Ja, das hat Joel organisiert, ja. Ich wusste gar nicht, dass das geht.
Ja, wir haben noch einiges nachzuarbeiten, Lynn, merke ich ja.
Holen uns dann noch mal ein paar Tipps bei euch ab.
Ja, ich glaube, dass wir eher auch ein paar Tipps von euch noch vertragen können. Vor allem, was so regelmäßiges Hochladen angeht und so.
Ja.
Lassen wir mal so stehen.
Wir grooven uns ja auch langsam rein.
Definitiv.
Ja, wie geht's jetzt so bei dir weiter? Du warst jetzt am Wochenende in Frankreich. Da können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen. Wie war's?
Ja, also Périgord bin ich gefahren und Picto Aquitanie irgendwas. ja, also waren zwei harte Rennen. Vor allem samstags ging es die ganze Zeit halt nur hoch und runter. Aber eigentlich liegen mir so Kurse ganz gut. Ich bin aber so langsam ein bisschen müde. Ich habe auch jetzt die Woche mal 3-4 Ruhetage, um einfach ein bisschen Luft dran zu lassen, weil ja, war jetzt schon dann bis auch viel die letzten Wochen. Ja, aber also wir hatten eine in der Spitzengruppe, Emily Dixon, am Samstag. Und die ist dann auch durchgekommen, die Spitzengruppe. War dann siebte am Ende. Sie ist nicht die Sprintstärkste. Aber ja, also ich denke mal, für Devo-Team war ganz gut, weil ja, es war schon ganz gut besetzt auch. Und am Sonntag sind wir dann Achter geworden mit Erja Bianchi, die unsere Italienerin, unsere Sprinterin. Ja, das war mal ein längeres Rennen, also es war 139 Kilometer lang oder so. Und ich glaube, das war dieses Jahr das längste, was ich gefahren bin. Ich weiß, es ist jetzt auch nicht ewig lang, aber so für junge Fahrerinnen, da merkt man schon immer, die letzte Stunde tut dann doch noch mal mehr weh. Und ja, ich habe ihren Sprint angefahren und bin dann irgendwie als 21. reingekommen oder so. Also es war ganz okay. Ich würde jetzt sagen, es war jetzt keine Meisterglanzleistung, aber es war auf jeden Fall in Ordnung.
Ja, es war auf jeden Fall gut. Ich meine, wenn du da deinen Job gut erledigen konntest, dann auch fürs Team. Und ja, dann jetzt so nach so einer intensiven Pause verstehe ich dann auch, dann, wenn man dann mal so eine Pause braucht, um ein bisschen ja, Luft dran zu lassen. Aber weißt du schon, wie es dann jetzt für dich weitergeht oder steht das noch so ein bisschen offen?
Meinst du jetzt mit Rennen?
Ja, also generell.
Ja.
Zum Rest also, kommen wir gleich noch.
Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, die Woche mal ein bisschen ruhiger und ich fahre erst im August, Mitte August in Belgien dann wieder UCI-Rennen. Und dazwischen, da fahre ich mal noch ein Kriterium bei mir in der Pfalz, Bellheim. Und ansonsten halt dann Training bis dahin. Und danach eventuell noch in Italien, in der Toskana eine Rundfahrt. Und das war's dann auch. Also meine Saison endet ziemlich früh. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit EM, ob ich die eventuell fahren kann oder nicht. Aber das steht also nicht fest.
Ah ja, okay. Aber ja, ich meine, frühes Saisonende, willst du im Winter nochmal Cross fahren oder?
Ja, also ja genau, wenn die Saison jetzt früh endet, mache ich einfach eine Off-Season und dann habe ich auch wieder mehr Zeit für mich vorzubereiten auf die Cross-Saison, weil ich würde gerne dieses Jahr sogar ein bisschen mehr fahren als letztes Jahr, wenn das irgendwie reinpasst. Vielleicht auch mal nochmal einen Weltcup oder so mitnehmen. Und das ist auch mein letztes U23-Jahr im Cross. Vielleicht wäre auch eine WM-Teilnahme möglich. Und ja, also hätte schon Bock drauf, ja.
Ja, ich habe ja auch ein paar Crosserinnen im Team. Und bei denen ist dann auch immer so, okay, wie lange kann man die Straßensaison noch ziehen, um dann halt Offseason zu machen, um das dann zu verbinden. Ist ja dann auch gar nicht so einfach. Aber du bist ja ich meine, letztes Jahr jetzt wieder ein bisschen Cross gefahren, aber davor ja seid ihr also in der U19 noch viel, aber dann eher nicht mehr so viel, oder?
Ja, genau. Also mein erstes U23-Jahr bin ich eigentlich gar kein Cross gefahren. Da hatte ich auch gar keine Crossräder. Und da habe ich mich halt versucht, auf die Straßensaison vorzubereiten. Aber habe dann gemerkt, dass mir das Cross ein bisschen gefehlt hat und auch dann dass es mir diesen Winter vor allem sehr gut getan hat und deswegen glaube ich, man kann das schon beides gut machen. Mein Hauptpunkt ist auf der Straße, aber es macht mir so viel Spaß im Winter und ich bin auch so ein Renntyp, also es ist immer gut, wenn ich mich so von Rennen zu Rennen im Training hangeln kann und Ziele habe, anstatt dass ich jetzt den ganzen Winter ohne Rennen irgendwie trainieren muss nur. Da, das ist auch gut für die Motivation bei mir.
Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Ich bin auch eher so der Rennfahrertyp anstatt das ewige Trainingstier.
Ja.
Und ich meine, es gibt ja dann auch genug prominente Beispiele, die halt Cross und Straße verbinden und ja zeigen, dass es möglich ist. Und ich glaube, so trainingsreizmäßig ist es ja auf jeden Fall auch was einem weiterhelfen kann, von der Radbeherrschung und so mal ganz abgesehen.
Ja, das glaube ich auch. Vor allem im Frühjahr, wenn die Klassiker starten und man hat schon ein bisschen Intensitäten drin.
Hat schon mal Blut geschmeckt.
Genau, definitiv. Aber nicht wenig beim Großfahren mit der Kälte immer.
Das kann ich mir vorstellen. Aber weißt du schon, wie es nächstes Jahr weitergeht? Ich meine, Pro Cycling Stats ist jetzt ja noch kein offizieller Vertrag, aber...
Nee, also ich habe noch nichts unterschrieben für nächstes Jahr.
Okay, aber läuft schon, oder? Nur noch nichts Offizielles, worüber du reden darfst.
Also ich weiß es ehrlich gesagt selber noch nicht.
Okay.
Ja.
Naja, sind ja noch ein paar Wochen.
Genau. Und
ich meine, du bist ja dann auch noch mal ein Jahr U23.
Ja.
Was ja jetzt auch dann, denke ich, dir noch so ein bisschen Zeit gibt.
Ja, ich hoffe doch. Ja.
Drücken wir auf jeden Fall die Daumen.
Ja, danke.
Ja, Juli ist immer die Zeit, wo man so langsam nervös wird, finde ich.
Ja, das stimmt. Es ist immer gut zu wissen, wenn man weiß, wie es weitergeht. Und es ist immer ein bisschen, wenn man so nicht genau weiß, was nächstes Jahr ist, ist immer ein bisschen schwierig. Aber muss man durch.
Ja, es wird schon. Ja, so ein bisschen zum Abschluss, weil ihr ja immer eine Kategorie bei euch auch im Podcast habt mit den Lieblings-irgendwas.
Ah.
Dachte ich, können wir das hier gleich auch greifen?
Ja,
für alle, die den Podcast noch nicht gehört haben, ihr habt eigentlich in jeder Folge irgendeine Lieblingssache, die ihr sagt.
Ich glaube,
Es hat angefangen mit Lieblingsdino, über, keine Ahnung, Lieblingsmöbelstück bis hin zu Lieblingsgel und keine Ahnung was, also wirklich alles Mögliche.
Ja, Lieblingsaggregatzustand war auch.
Auch ein Highlight.
Aber wir haben jetzt tatsächlich damit aufgehört. Die letzte Folge, die rauskam, die heißt jetzt nicht mehr so.
Ach verdammt, habe ich jetzt nicht aktuell genug geguckt.
Nee, das war, die kam letzte Nacht raus. Also
ganz
so,
frisch.
Weil das ist so aktuell gewesen, genau. Hätte mich gewundert.
Wir greifen das ja trotzdem nochmal auf.
Sehr gerne.
Ich konnte mich nicht ganz entscheiden, aber ich habe mir überlegt, was dein Lieblingsgetränk ist. Ich glaube, das hattet ihr noch nicht.
Also, ich trinke halt nur stilles Wasser, ne?
Ist nur stilles
nicht
Wasser.
Nicht so spektakulär. Ja, wirklich. Also, halt, ne, Ministry, wie heißt's? Fast Cup. Ansonsten. Nee, wenn ich zu Hause bin, wirklich nur stilles Wasser. Ich habe auch noch nie Cola getrunken.
Du bist ja richtig einfach, glücklich zu machen.
Ja.
Ja, weil das habe ich nämlich, war das dann die aktuellste Folge, der sehr verspätete Rückblick zur DM?
Ja, genau.
Ja, weil da spricht Joelle ja nämlich von der Fanta-Werbung und da hast du nämlich auch gesagt, nee, ich trinke nur stilles Wasser. Aber da dachte ich, es wäre vielleicht nur im Training, aber nee, auch das, so.
Oh. Ja, das ist mein Lieblingsspaßgetränk.
Sehr schön.
Okay, dann ich habe da zum Glück auch noch eine zweite Kategorie. Was ist dein Lieblingssnack?
Also Eis immer. So halt irgendein Eis. Am liebsten von der Eisdiele, aber auch keine, an der Tankstelle mal, wenn man so lange Rad gefahren ist, auch immer ganz gut. Ansonsten Buenos, glaube ich.
Ja, Kinder Buenos ist gut.
Und eure?
Ich esse tatsächlich gerne Chips. Ich bin eher so der salzige Snacker.
Ach so.
Aber
ja,
wobei Kinderschokolade oder so zwischendurch auch mal ganz geil.
Ja.
Ich gehe voll auf Gummibärchen eigentlich.
Das ist auch gut.
Also ich würde auch Kinder Bueno mitgehen. Hab jetzt aber einen Haselnussallergiker an meiner Seite. Deshalb fällt es so ein bisschen weg. Und deshalb bei mir gibt es jetzt nur noch Gummibärchen.
Ja, das ist mein Lieblingszeug beim Training.
Ja. Meiner auch.
Das ist einfach gute immer Carbs. Gut. Ja. Das ist ein Highlight.
Ja.
Und halt auch günstig, gell? Ich war heute beim Rewe, Katjes im Angebot, 77 Cent. Direkt erstmal 8 Packungen geholt.
Katjes sind die besten, die habe ich auch immer. Die Schweinchen immer.
Ich wollte gerade sagen, Fred Ferkel.
Genau.
Gleich 3 Packungen.
Weil da muss man irgendwie nur so 4 oder 5 essen, hat seine 40 Gramm Carbs, ist super.
Und die lassen sich auch gut wegkauen.
Ja, die sind besser als die Hasen. Es gibt auch noch die Hasen, aber die sind nicht gut. Immer die Schweinchen nehmen.
Ja,
ich esse am liebsten die Regenbogen.
Oh. Ja, ich finde immer, die sind dafür, wie bunt sie sind, überraschend geschmacksarm.
Herr Lynn will Weltmeisterin werden.
Ja,
mit denen wird man Weltmeister. Das ist immer das Ziel vor Augen.
Sehr gut, sehr gut. Erfolg geht durch den Magen.
Man muss es einfach immer visualisieren.
Dann frage ich mich, wo du mit dem stillen Wasser hin willst.
Ich wollte gerade sagen, man isst, was man isst.
Ja, wir waren aber froh, dass du kein so stilles Wasser bist, jetzt als Podcast-Gästin.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Und wir müssen dich, glaube ich, auch entlassen, weil dein Handy, beziehungsweise dein Freund sein Handy braucht.
Ja, richtig. Also 12 Minuten hätte ich theoretisch noch, aber ja, der freut sich, wenn er sein Handy wieder hat.
Auch einfach mal jetzt ein bisschen Offline-Zeit genossen.
Ja, der war schon ganz nervös, dass er jetzt eine halbe Stunde hier keine Bildschirmzeit hat und so.
Ja, ich habe kürzlich auch, wir haben Tour geguckt auf meinem Handy. Und dann habe ich ganz hektisch mein Handy gesucht. Da merkt man dann immer, dass es heutzutage auch schwierig.
Ich weiß nicht, wenn man dann unterwegs ist und das Handy ist leer, finde ich es auch immer ganz stressig. Ja. Einfach, wenn man nicht die Option hat, da drauf zu gucken.
Ja, ja, das hatte ich am Bahnhof in Paris Austerlitz, als ich umsteigen musste am Wochenende, wo ich zum Rennen gefahren bin. Und ich hatte mein Ticket aber auf dem Handy und ich hatte noch so 4% oder so. Es ging immer runter und runter. Und der Zug hatte Verspätung, also es hat immer länger gedauert. Ein
richtiger Stressmoment.
Ja, ja, hat gerade noch so gereicht.
Ja, dann lieber wieder deutscher Style ausdrucken in die Klarsichtfolie. Da ist man einfach auf Nummer sicher.
Ja, sehr stimmt.
Meine Mama macht das immer noch so. Ich habe immer gesagt, Mama, du hast doch dein Handy, du kannst es doch einfach auch da drauf machen. Ja, aber das ist dann schon ein bisschen besser, wenn ich das nochmal sicher dabei habe.
Ich mag all meine.
Also ich gehe zwar wandern, aber meine Tickets habe ich trotzdem ins Digital mittlerweile. Gut.
Super.
Dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg für den Rest der Saison. Und Dankeschön. Wir sind nicht nur gespannt, wo es für Kasia hingeht, sondern auch, wo es für dich hingeht. Ob ihr beim Altbewährten bleibt oder auf neue, interessante Wege geht. Und dann sehen wir uns im Verlauf. Und alle, die noch mehr von dir hören wollen, wie gesagt, haltet Ausschau nach Stickern, da könnt ihr den QR-Code scannen. Ansonsten einfach überall, wo es Podcasts gibt, Labern und Laktat googeln, suchen.
Ja, danke, dass ich hier dabei sein durfte. Euch auch noch viel Erfolg, dir auch, Lynn, für die Rennen und dir, Tanja, auch.
Ich fahre dieses Wochenende sogar auch Rennen.
Ah, ehrlich? Ja, dann, ich drücke dir die Daumen.
Danke, danke.
Ja, von mir auch vielen Dank. Wir sehen uns vielleicht in Belgien dann im August bei den Rennen.
Ja.
Ich weiß noch nicht genau, was ich fahre, aber könnte schon sein, dass ich da auch bei dem einen oder anderen bin.
Ja.
Und genau, dann gute Erholung jetzt. Genieß Danke. Die paar freien Tage. Viel Erfolg bei das der Uni ich. Und bei deinen Prüfungen da.
Danke, das brauche ich.
Wir drücken die Daumen. Und ja, bis demnächst.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Danke.
Ciao. Ihnen.
Wir haben uns jetzt gerade noch mal kurz besprochen, nachdem wir unseren Gast verabschiedet haben und haben beschlossen, dass wir den Tourausblick auf eine gesonderte Tour de France Femme-Folge verlegen, um da einfach noch mal alles genau zu besprechen, weil wir jetzt einfach noch ein bisschen zu weit raus sind auch und die Startlisten auch noch nicht veröffentlicht worden sind und so. Und um da einfach komplett ein gesamtes Bild über das, was bei der Tour potenziell passieren wird oder was wir denken, was passiert, zu geben, haben wir jetzt dann gesagt, dass wir einfach nochmal eine Tour de France Femme Sonderfolge vermutlich Ende nächster Woche veröffentlichen, um da eigentlich einfach nochmal einen genauen Ausblick zu geben.
Welche Fahrerin ihr euch zu Gemüte führen müsst vorher, mit wem ihr rechnen könnt. Und meistens ist es ja dann doch so, wie bei den Männern auch, dass es dann immer die überraschenden Fahrerinnen der Tour gibt, wie Justine Gecquere zum Beispiel, die dann plötzlich sehr prominent sind innerhalb der Rennen. Die versuchen wir natürlich auch schon rauszufiltern, aber ob wir es 100% schaffen, wird sich dann nach der Tour zeigen.
Genau, dementsprechend haltet einfach die Augen offen auf dem Kanal. Da wird es dann nochmal eine Tour de France Femme Sonderfolge geben, wo ihr dann alle Informationen über die diesjährige Tour kriegt. Und ich weiß bis dahin ja dann hoffentlich auch, ob ich am Start stehe oder nicht. Und kann dann entweder fröhlich oder traurig über das, was passieren wird, berichten.
Naja, ich meine, wenn ich mir manchmal die Höhenmeter anschaue, dann bist du vielleicht auch fröhlich, wenn du nicht dabei bist.
Vielleicht bei der einen oder anderen Etappe dann im Zweifel gar nicht so schlimm, die sich am Fernsehen anzugucken. Da kriegt man wenigstens mit, was vorne passiert.
Ja, also ich bin nur einmal Mont Ventoux im Rennen gefahren bei Tour Cycliste Féminin de l'Ardèche Internationale oder wie sie heißt. Ganz catchy Name. Und ich muss sagen, ich habe selten so lange am Stück so viele Schmerzen gehabt. Ich bin dann am Ende zum Podium. Ich habe Sprint-Trikot gehabt und Kasia war im GC. Und wir waren dann die einzigen beiden. Die anderen sind schon mit dem Auto runtergefahren. Und wir waren die einzigen beiden, die noch oben waren. Und es war bestimmt schon 10, 20 Minuten nach Ende des Rennens. Und ich habe die ganze Zeit noch gestöhnt beim Umziehen. Und Kasia hat zu mir gesagt, Tanja, what's going on? Und ich habe gesagt, I'm still in pain. Ja, das war ganz unschön, muss ich sagen. Dementsprechend, also ich wäre nicht traurig, wenn ich die Mont Ventoux-Etappe verpassen könnte, weil wir sind damals von Malocène hochgefahren. Die ist zwar auch nicht schön, die Seite, aber ich glaube insgesamt nicht ganz so steil wie die Bédouin-Seite. Deshalb, es bleibt spannend.
Bleibt spannend.
Ich freue mich auf jeden Fall. Also wenn ich mir jetzt schon die Männertour anschaue, dann habe ich echt richtig Lust, mir die Tour de France Pharmavec Zwift anzuschauen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, so viel kann schon gesagt sein, auch wenn die Startlisten noch nicht veröffentlicht sind. Ich glaube, der Kampf ums GC wird auf jeden Fall super spannend.
Voll.
Spannender als bei den Männern jetzt, wo ja quasi direkt fast quasi von Anfang an klar war, dass das Pogi keinen Macht vorbeiführt, wo ja jetzt nur der Kampf ums Podium noch spannend ist. Da denke ich, wird es bei den Frauen ganz anders und noch ein viel offeneres Rennen. Und für alle, die jetzt voll im Tourfieber sind, dann auch direkt der fliegende Wechsel in die Tour de France Femme, um da einfach komplett dann einzutauchen.
Voll. Und alle, die früher gesagt haben, dass Frauenradsport langweilig ist, dann müsst ihr euch jetzt leider Frauenradsport angucken, weil
das ist spannender jetzt.
Annemiek van Vleuten ist jetzt Tadej Pogacar. So war es früher, da wusste man schon, wer das Rennen gewinnt, mit wie viel Vorsprung. Deshalb geht jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Ab 1.8. regelmäßig einschalten, wenn die Tour de France Pharmavec Zwift läuft.
Genau. Dann sage ich bis nächste Woche.
Und ich gegebenenfalls.
Genau. Und dann, ja, hören wir uns.
Tschüssle.
Tschüss.